Abend. Vorhin zur Einleitung hat er ernst gesagt, der Herr darf uns auch beschneiden. Und da habe ich gedacht, na, weiß der, was heute drankommt? Heute kommt eine ganz, ganz wichtige Botschaft für den Gemeindebau, für ein Verständnis, wie der Herr sein Haus baut. Und vielleicht am Anfang siehst du noch nicht so ganz die Brisanz, aber ich denke mal dann so ab Mitte, dann wird das schon deutlich werden. Und zur Ermutigung, das ist auch ermutigend, wenn wir da durchgehen, das ist wie beim Zahnarzt, wenn wir es hinter uns haben und der Zahn ist gebohrt und geblombt und wieder fertig, dann ist auch gut, dann fühlen wir uns auch wunderbar. Währenddessen fühle ich mich immer nicht so toll, wenn ich in diesem Stuhl so sitze, so hilflos. Und wenn du etwas nur Liebliches möchtest, dann lade ich dich ein für morgen früh um 9. Da gehen wir weiter hinein in das Wort Gottes, wie wir diese Liebesbeziehung entwickeln, wie wir die Gegenwart Gottes finden und genießen können. Okay, jetzt lass uns hineingehen in das Wort, Sprüche 24. Und da lese ich einmal eine Passage von Vers 3 bis Vers 6. Durch Weisheit wird ein Haus gebaut und durch Verstand wird es befestigt und durch Erkenntnis füllen sich die Kammern mit allerlei kostbaren und angenehmen Gütern. Ein weiser Mann ist mehr als ein starker und ein Mann von Erkenntnis besser als ein kraftvoller. Denn mit weiser Überlegung führst du deinen Krieg und Rettung kommt durch viele Ratgeber. Das ist eine ganz, ganz wichtige Passage aus dem Wort Gottes zum Thema Gemeindebau. Und wir sehen hier zwei Bilder, die beide treffen und die beide verschiedene Aspekte des Gemeindebaus beschreiben. Das eine ist, ein Haus wird gebaut, das hatten wir schon am Anfang gehabt, ein Haus für die Gegenwart Gottes. Und das zweite Bild ist, wir führen einen Krieg. Und all die, die schon ein bisschen Erfahrung haben von Gemeindebau, die wissen, Gemeindebau ist ein Krieg. Und da haben wir Feinde, unsichtbare Feinde. Und da kämpfen wir gegen Mächte der Finsternis, da kämpfen wir gegen die Welt, da kämpfen wir gegen das Fleisch. Wir kämpfen gegen Dinge. Und wenn wir weise sind, dann werden wir Ratgeber haben. Und durch viele Ratgeber wird Rettung kommen. So, es geht heute Abend um Weisheit. Genauer gesagt, um Gottes Weisheit und Menschenweisheit. Das ist ein ganz wichtiges Thema, ein ganz wichtiges Gegensatzpaar und wir müssen wissen, was ist was und warum brauchen wir das. So, wir sehen an dieser Schriftstelle die Notwendigkeit und den Segen der Weisheit. Durch die Weisheit, die Gott uns gibt, wird das Haus gebaut. Weisheit bedeutet, wir haben den Sinn Gottes, wir sehen die Dinge, wie Gott sie sieht und unter seiner Führung können wir die Dinge ordnen und entscheiden, so wie er sie entschieden haben möchte. Und darum ist dann auch Gelingen da drauf und darum ist das auch beständig und wird nicht übermorgen wieder umgeworfen und wir tun wieder genau das Gegenteil, sondern das, was wir tun, ist wohl überlegt, es kommt von Gott, es ist in Übereinstimmung mit seinem Plan und der Segen Gottes ruht da drauf. Sprüche 28, Vers 26, wer auf seinen Verstand vertraut, der ist ein Tor. Wer auf seinen Verstand vertraut, in geistlichen Dingen, wenn du Ingenieur bist und du hast die Sache studiert und du weißt, was du da tun musst, bitte gebrauche deinen Verstand, bitte. Der Verstand ist nicht schlecht, ist nicht unwichtig, ist nicht an der Garderobe abzugeben, wie manche das so denken. Aber wenn es um die Dinge Gottes geht, dann muss unser Verstand sich der Weisheit Gottes untergeordnet haben. Sonst erzeugen wir Chaos. Und wir verlassen uns nicht auf unseren eigenen Verstand, sondern wir verlassen uns auf die Weisheit Gottes. Und die Weisheit Gottes kann nur kommen und uns dienen und uns beraten, wenn wir verstanden haben, wie fragwürdig und eigentlich gefährlich es ist, der eigenen Weisheit Raum zu geben. Wer auf seinen Verstand vertraut, der ist ein Tor. Wer aber in Weisheit lebt, der wird entkommen. Schauen wir mal hinein in das erste Heiligtum, das gebaut wurde. Erinnert euch daran, baut mir ein Heiligtum, damit ich in eurer Mitte wohne. Und hier in 2. Mose 28 und dann in weiteren Schriftstellen sehen wir die Betonung, die Gott legt auf Weisheit. Mose wird hier aufgefordert, Mitarbeiter auszusuchen. Und es heißt hier in 2. Mose 28, Vers 3, du sollst zu allen reden, die ein verständiges Herz haben, das ich mit dem Geist der Weisheit erfüllt habe. Mose soll Mitarbeiter aussuchen und Gott sagt, das sind die, die ich mit Weisheit erfüllt habe. Gehen wir ein bisschen weiter, Kapitel 31. Und der Herr redete zu Mose, gleich vorne am Anfang, Vers 1, und sprach, siehe, ich habe mit Namen berufen Bezalel, den Sohn Uri des Sohnes Hurs vom Stamm Juda, und habe ihn mit dem Geist Gottes erfüllt, mit Weisheit, Verstand und Können für jedes Kunsthandwerk, Pläne zu entwerfen, um in Gold und Silber und Bronze zu arbeiten, auch mit der Fertigkeit zum Schneiden von Steinen und zum Einsetzen und mit der Holzschnitzerei habe ich ihn begabt, damit er in jedem Handwerk arbeiten kann. Und siehe, ich habe ihm Oholiab, den Sohn des Achisamas vom Stamm Dan, als Mitarbeiter gegeben. Dazu habe ich jedem, der ein weises Herz hat, Weisheit ins Herz gelegt, damit sie alles machen, was ich dir geboten habe. So, wir sehen hier, obwohl es um eine ganz praktische Arbeit geht, Gott ruft die Mitarbeiter, Gott sagt Mose, den nimmst du, den nimmst du, den nimmst du. Und das sind alles Leute, denen habe ich meinen Geist gegeben und die habe ich erfüllt mit Weisheit. So, Mose war nicht frei und sagen, ach, ich würde doch gerne den nehmen, das ist irgendwie mein Kumpel, dem bin ich noch was schuldig. So nach dem Motto, eine Hand wäscht die andere. Und das ist ein Verwandter, dem würde ich auch gerne irgendwie eine gute Position irgendwie geben. Alle diese Gesichtspunkte durften überhaupt keine Rolle spielen, sondern das ganze Bauwerk war unter der Leitung Gottes. Und Gott hat das dem Mose sehr, sehr klar gemacht. Es müssen Menschen sein, die mit Weisheit erfüllt sind. Und an anderen Schriftstellen, dann, die ich jetzt nicht mehr lese, sehen wir das auch. Menschen werden gerufen und befähigt und bevollmächtigt zu arbeiten, die Gott mit Weisheit erfüllt hat. Und jetzt denkt er mal an das neutestamentliche Heiligtum, das gebaut wurde in Apostelgeschichte. Da wurde wieder ein Heiligtum gebaut, damit Gott wohnen konnte unter den Menschen. Und sehr bald war der Segen so groß, dass der Segen Probleme erzeugt hat. Und es brauchte Helfer, es brauchte Mitarbeiter. Und die praktische Arbeit ist so angewachsen, dass unbedingt neue Leute mit hinzugezogen werden sollten. Und es entstand ein Mangel in dieser ganz praktischen Angelegenheit, die Versorgung der Witwen mit diesen Armenspeisungen. Und dann sagen die Apostel dort, seht euch um nach Männern, voll Geistes und voll Weisheit, die wir über diese Aufgabe setzen wollen. Zum Suppe austeilen musste man erfüllt sein mit dem Heiligen Geist und erfüllt sein mit Gottes Weisheit. Wir würden heute denken, du, die paar Heilig-Geist-Leute, die brauchen wir für die geistlichen Aufgaben und das andere können auch andere tun. Die praktischen Dinge, das können auch irgendwelche anderen tun. Aber Gott sieht die Dinge anders. Für diese ganz praktischen Arbeiten mussten Menschen herangezogen werden, die erfüllt waren vom Heiligen Geist und die erfüllt waren von Weisheit. So diese Weisheit Gottes ist für den Bau des Hauses Gottes von ganz entscheidender Wichtigkeit. Und wir dürfen das nicht übergehen. Paulus hat für die Christen, und wir sehen es speziell bei Ephesus, er hat für sie gebetet. Nicht nur einmal, sondern andauernd, dass sie den Geist der Weisheit und der Offenbarung bekommen sollen. Ihm war das wichtig, dass sie das auch haben. Er sagt nicht, ich bin der große Apostel, ich habe es und fertig. Nein, jeder sollte diesen wunderbaren Dienst des Heiligen Geistes erleben und erfüllt sein und gedient sein vom Geist der Weisheit und der Offenbarung. Jakobus macht es auch klar, dass es ein notwendiger, wichtiger Segen ist für alle Gläubigen. Wen da Weisheit mangelt, der bitte Gott, der gern gibt jedermann. Nicht nur den Leitern, jedem Einzelnen. Wir brauchen Weisheit für unsere praktischen Dinge des Lebens. Die Hausfrau braucht Weisheit auf unserer Arbeit. Wir brauchen Weisheit. Im Reich Gottes, in allen Angelegenheiten, wir brauchen die Weisheit Gottes. Das heißt, wir wissen, wie wir zu entscheiden haben. Wir wissen, wie wir Dinge zu tun haben. Wir kennen die Pläne und die Absichten Gottes. Und wir lernen, in Übereinstimmung mit ihm zu gehen. Und deswegen kommt der Segen Gottes auf uns. Der Segen Gottes kommt nicht einfach auf uns, nur weil wir seine Kinder sind, sondern weil wir lernen, in Übereinstimmung mit ihm voranzugehen. Ich denke, bis hierhin ist alles ganz einfach und alles ganz klar und da ist kein Protest und kein Widerspruch und kein Fragezeichen, alles in Ordnung. Okay, dann gehen wir jetzt zum nächsten Punkt. Und das ist die Gefahr der menschlichen Weisheit. Und ich möchte euch als Hausaufgabe geben, einmal sorgfältig zu Hause durchzugehen durch die ersten drei Kapitel des ersten Korintherbriefes. Und in diesen drei Kapiteln siehst du dieses Gegensatzpaar, Gottes Weisheit, Menschenweisheit. Und es ist nicht so, Menschenweisheit bringt einen kleinen Segen und Gottes Weisheit bringt einen großen Segen. Es ist genau das Gegenteil. Diese sind sich so gegenüber, dass sie sich Konkurrenz machen und wo das eine ist, wird das andere nicht geduldet. Wo die Weisheit der Menschen ist, wird die Weisheit Gottes nicht geduldet. Und wo die Weisheit Gottes ist, wenn wir eine kühne und mutige und furchtlose Gemeindeleitung haben und irgendwann an diesen Tagen, die wenigen, die noch bleiben, werden wir einmal sprechen über Hirten nach dem Herzen Gottes. Wenn wir eine mutige, furchtlose, kühne Gemeindeleitung haben, dann werden sie darauf bestehen. Das ist die Weisheit Gottes. Und wir dürfen um Gottes Willen nicht Menschenweisheit tolerieren in diesem Haus. Wir dürfen es nicht. Nicht, weil die Menschen, die diese Beiträge bringen, unsympathisch sind, sondern weil wir vor Gott verantwortlich sind, dieses Werk in die Wege Gottes hineinzubringen, damit der Segen Gottes zunimmt. Amen. So, jetzt gehen wir nur zu zwei, drei Highlights in diesen Kapiteln dort und ihr seht dann, was das für ein brisantes Thema ist. Im 1. Korinther gleich sehen wir in Vers 17, Christus, denn Christus hat mich nicht ausgesandt zu taufen, sondern das Evangelium zu verkündigen, nicht in Redeweisheit. Hier haben wir die menschliche Weisheit, die beeindruckte, schöne, kunstvolle, rhetorische Floskel, aber da ist nichts vom Geist Gottes dahinter, das ist einfach nur Rhetorik, das ist nur Redekunst, das ist einfach nur irgendwie eine Technik, die man sich so angeeignet hat. Nicht in Redeweisheit, damit nicht das Kreuz Christi zunichte gemacht werde. Da lass uns einmal drüber nachdenken. Die menschliche Weisheit ist dermaßen gefährlich und sie hat eine Tendenz, das Kreuz Christi zunichte zu machen. Das kann in seelsorgerlichen Ratschlägen geschehen, das kann in der Verkündigung geschehen, das kann durch personalpolitische Entscheidungen entstehen. Wenn menschliche Weisheit da ist, wird das Kreuz zunichte gemacht. Und das bedeutet, die, denen wir dienen, die, für die wir Verantwortung haben, kommen nicht in Berührung mit dem Kreuz Christi. Und wo nicht das Kreuz ist, gibt es keine Befreiung. Das Kreuz trennt uns von der Welt. Das Kreuz trennt uns vom Fleisch. Das Kreuz schafft einen Graben zwischen uns und dem Reich der Finsternis. Und durch das Kreuz sind wir im Segen Gottes. Und wenn das Kreuz nicht da ist als eine lebendige Realität, nicht an der Wand irgendwie als ein Zeichen und nicht irgendwie als Silberding irgendwie am Halskettchen, sondern als eine geistliche Realität, die heute noch da ist. Das Kreuz ist nicht nur ein historischer Fakt, das Kreuz ist eine geistliche Angelegenheit hier, heute und jetzt. Und zum Beispiel durch Verkündigung, aber auch durch seelsorgerliche Ratschläge, sollen die, denen wir dienen, mit dem Kreuz in Berührung kommen. Und dann sagen sie Ja zum Kreuz und gehen durch Prozesse durch und werden freigesetzt und können bevollmächtigt werden. Und Paulus sagt, die menschliche Weisheit ist so gefährlich, so bösartig, sie macht das Kreuz zunichte. Das ist zwar für die Leute eine angenehme Angelegenheit. Das Fleisch wird gestreichelt. Aber es gibt keine Durchbrüche, es gibt kein Vorwärtsgehen, es gibt keine Befreiung, es gibt keine neuen Dimensionen von Klarheit und von Reinheit und von Wahrhaftigkeit. Und wir bleiben in den alten Dingen einfach stecken. Und als Diener Gottes dürfen wir nicht zulassen, dass das Kreuz zunichte gemacht wird. Weil dann die Gläubigen vergebens hoffen und die Segnungen, die verheißen sind, nicht erleben können. Die Segnungen der Freiheit und der Herrschaft und der Autorität kommen durch die Erfahrung des Kreuzes. Nicht nur dadurch, dass wir gehört haben vom Kreuz, sondern wir haben das Kreuz bejaht. Ich werde das später deutlicher machen, wie das aussieht und was das in der Praxis bedeutet. Gehen wir weiter zu Kapitel 2. In Vers 2, ich nahm mir nicht vor, etwas anderes unter euch zu wissen, als nur Jesus Christus ihn als gekreuzigt. Und ich war bei euch in Schwachheit und mit Furcht und vielem Zittern. Und meine Rede und meine Predigt bestand nicht in überredenden Worten der Weisheit, sondern in Erweisung des Geistes und der Kraft, damit euer Glaube nicht auf Menschenweisheit, sondern auf Gottes Kraft beruhe. Wenn du über diese Schriftstelle nachdenkst, kommst du zu einer schockierenden Entdeckung. Und viele von euch haben die noch nicht gemacht und ihr müsst sie machen, weil die hilft uns aufzuwachen. Es gibt zwei Formen von Glauben. Es gibt eine Art von Glauben, die kommt hervor durch einen Dienst, der schöpft aus menschlicher Weisheit. Und dieser Dienst bringt eine Art von Glauben hervor. Mit einem grandiosen Schönheitsfehler. Dieser Glaube wird niemals Kraft haben, Menschen rauszuholen aus ihren Bindungen. Wird Menschen niemals freisetzen von ihrer Vergangenheit. Und dann sind sie 30, 40, 50 Jahre gläubig und schleppen immer noch das ganze alte Zeug hinter sich her. Und können natürlich nicht in ihre Berufung hineinkommen. Weil sie sind ständig immer noch mit sich selber beschäftigt. Und es gibt einen anderen Glauben, der kommt aus der Kraft Gottes, aus der Weisheit Gottes und er setzt Kraft frei. Und Paulus hütet sich davor, wiewohl er das hätte tun können. Er war sehr unterrichtet in der Weisheit der Welt. Er hütet sich davor, aus diesen Quellen zu schöpfen. Sondern sagt, ich will das nicht, ich darf das nicht, weil ich würde meine Zuhörer betrügen. Und ich will, dass sie einen Glauben haben, der echt ist, der stabil ist, wo sie stehen können und wo sie in die Reife können. Und nicht einen Glauben aus zweiter Hand, wo wir nur jemandem glauben, von dem wir vermuten, dass er glaubt. Wo wir uns nur irgendwie so dranhängen. Wie viel Unsicherheit ist da im Volke Gottes über alle möglichen Fragen und wie schnell werden Menschen durch irgendein Buch, durch irgendeine neue Lehre, durch irgendeine Sache einfach völlig aus der Bahn geworfen und sind ganz hilflos und wissen gar nicht mehr, was ich jetzt machen soll. Immer wieder bekomme ich Anfragen und Menschen sagen, ja, ich habe von dieser Richtung gehört und ich bin jetzt ganz verunsichert, ich weiß gar nicht, was ich darüber denken soll. Und ich habe dies und ich habe das. Ein junger Mann neulich schrieb mir und sagte, ja, also sein Freund hat ihm erzählt, die Jünger von Buddha, die sind auch übers Wasser gegangen, so was Jesus da getan hat, das ist überhaupt nichts Besonderes. Und jetzt ist er völlig irritiert und verunsichert und ist jetzt wirklich die Bibel einzigartig, ist die Bibel wirklich Gottes Wort und er weiß überhaupt nicht mehr, was er glauben soll. Das ist ein klassisches Beispiel für einen Glaube, der einfach nur auf Hörensagen beruht, der einfach nur darauf beruht, ich nehme mal an, dass das, was mir der Prediger erzählt hat, dass das wahr ist. Aber der wirkliche Glaube, der aus der Kraft Gottes kommt, bringt den Hörer in Berührung mit Gott selbst. Und wir haben Offenbarung über Christus, wir haben Offenbarung über unseren Zustand und wir wissen, dass wir einen Erlöser brauchen und dass wir völlig hilflos sind ohne ihn. Und wir rufen ihn an und wir erleben eine spürbare, fühlbare, nachvollziehbare, sichtbare Freisetzung. Und wir wissen, an wen wir glauben, wir kennen ihn und wir sind nicht irritiert über irgendwelche Meinungen. Wir können sortieren, was kommt vom Geist Gottes und was haben einfach irgendwelche Menschen sich ausgedacht. Wir können das unterscheiden. Und das ist so, so, so wichtig, dass wir das haben. Die menschliche Weisheit bringt ein Imitat hervor, was dann, wenn die Krise kommt, wenn die Erschütterung ist, dann, wenn es ums Leiden geht, dann, wenn der Preis zu bezahlen ist, einfach einknickt, einfach irgendwie die Flucht ergreift und zusammenfällt und nicht stehen kann. Und darum ist es so wichtig, dass Dienste aus der Weisheit Gottes, aus der Kraft Gottes herauskommen und nicht aus menschlichen Überlegungen, menschlicher Weisheit und Redegewandtheit. Gott ist nicht an Diploma interessiert. Gott ist daran interessiert, dass das Wort in den Betreffenden das getan hat, wovon das Wort redet, damit er das weitergeben kann. Wir können nicht weitergeben, was wir nicht selber erfahren haben. Wir können nicht Bücher lesen und dann den Leuten irgendwas erzählen, was wir dann in den Büchern gelesen haben. Wir müssen reden von dem, was Gott in uns durch sein Wort getan hat. Und dann treffen wir den Geist der Menschen und füllen nicht ihren Verstand mit Informationen, sondern wir treffen den Geist der Menschen und in ihnen passiert etwas und in ihnen kommen Entschlüsse zustande, in ihnen kommt ein Verlangen zustande. Ja, da will ich hinein. Das ist, was Gott für mich hat. Das brauche ich. Das ist absolut unverzichtbar. Etwas geschieht in uns drin. Nicht nur wir werden mit Wissen angefüllt, sondern wir bekommen geistliche Substanz. Aus dem Geist Gottes, aus unserem Geist heraus berühren wir Menschen. Das ist, was wir tun müssen als Seelsorger, als Verkündiger, als Hauskreisleiter, als, was weiß ich, Jugendleiter, als Lobpreisleiter. Das ist, was wir tun müssen. Und wenn wir das tun, dann wird die Gemeinde aufgebaut. Dann kommt die Gemeinde vorwärts. Dann gibt es Veränderungen. Dann wachsen wir. Und dann wird die Schönheit und die Klarheit und die Reinheit Gottes offenbar werden in uns. Halleluja. Paulus ist so entschieden über diese Sache. Lass uns noch ein paar solche Schriftstellen anschauen. In Kolosser 2, Vers 8, seht zu, dass niemand euch einfange durch Philosophie und leeren Betrug nach der Überlieferung der Menschen, nach den Elementen der Welt und nicht Christus gemäß. Paulus geht davon aus, an dieser Stelle und an vielen anderen Stellen, die werden wir wahrscheinlich jetzt nicht alle anschauen können, und Petrus hat ebenfalls diese Sicht, dass es etwas gibt, was daherkommt im christlichen Gewande, aber es ist nichts als leerer Betrug. Es ernährt die Leute nicht, es bringt sie nicht vorwärts, es bringt sie nicht ins Licht Gottes, es überführt sie nicht und es motiviert sie nicht. Und diese Art von Dienst bringt nur Schaden hervor. Und es ist nicht nur Dienst, sondern es sind auch Verhaltensweisen und es sind Einstellungen, mit der wir unsere Aufgabe tun. In Jakobus finden wir eine dramatische Schriftstelle, die uns die Natur der menschlichen Weisheit zeigt. Ach, wir lesen ruhig ab Vers 13, dann sehen wir nochmal den Kontrast. Wer ist weise und verständig unter euch? Er zeige aus dem guten Wandel seine Werke in Sanftmut der Weisheit. Wenn ihr aber bittere Eifersucht und Eigennutz in eurem Herzen habt, so rühmt euch nicht und lügt nicht gegen die Wahrheit. Dies ist nicht die Weisheit, die von oben herabkommt, sondern eine irdische, sinnliche, teuflische. Denn wo Eifersucht und Eigennutz da ist Zerrüttung und jede schlechte Tat. Die Weisheit von oben, die Weisheit, die von Gott kommt, oder derjenige, der in dieser Weisheit lebt, hat diese Merkmale. Sie ist erstens rein, friedvoll, milde, folgsam, voller Barmherzigkeit, guter Früchte, unparteiisch. Das ist ein ganz wichtiges Wort für das Thema Gemeindebau. Unparteiisch, ungeheuchelt. Die Frucht der Gerechtigkeit wird in Frieden denen gesät, die Frieden stiften. Die Weisheit von oben ist folgsam, oder eine andere Übersetzung sagt, lässt sich etwas sagen, ob ein Mensch lenkbar ist, ob er im guten Sinne leicht zu beeinflussen ist von und für die Absichten Gottes, ob er leicht korrigierbar ist, das ist ein Merkmal von göttlicher Weisheit. Und Menschenweisheit ist genau das Gegenteil, und Jakobus analysiert das. Und er sagt, sie kommt von der Erde, sie kommt nicht von oben. Sie ist irdisch, sinnlich, und das Wort eigentlich bedeutet seelisch. Das ist, was auch die Fußnote in meiner Bibel hier sagen, das ist tatsächlich auch vom Griechischen so. Das ist eine Weisheit, die kommt aus der Seele. Also aus dem Natürlichen, was ein Mensch so mitbringt, wenn er aus der Welt in das Reich Gottes hineinkommt. Wir bringen unsere Erfahrungen, wir bringen unsere Lebensweisheiten, wir bringen unsere Einsichten, wir bringen unsere Vorstellungen so mit. Und der Plan Gottes ist es, dass wir das am Eingangstor zur Gemeinde, nämlich am Kreuz, alles hinlegen. Alles ablegen. Wir kommen nicht in die Gemeinde, um der Gemeindeleitung zu sagen, wie sie es besser machen sollen. Wir kommen nicht in der Gemeinde mit unseren Ideen, mit unseren Projekten, mit unseren Vorstellungen, sondern wir kommen und wir sagen, wir legen alles nieder. Und wenn ich auch in der Welt irgendwie ein Vorsteher einer großen Bank gewesen bin, jetzt komme ich hierher wie ein kleiner Schuljunge und sage, bitte lehrt mich. Deine Diploma interessieren hier überhaupt niemanden. Hallo. Sag nicht, ja, ich bin schon so alt und ich habe so viel Lebenserfahrung. Wenn du dich bekehrt hast, bist du ein Baby. Vielleicht ein 70-jähriges Baby, aber du bist ein Baby. In geistlichen Dingen bist du ein Baby, und zieh nicht deine Lebenserfahrung ran und sage, ja, jetzt will ich hier den jungen Männern mal was sagen. Nein, wir kommen belehrbar. Wir kommen ohne etwas. Wir kommen mit leeren Händen und wir brauchen Hilfe. Wir brauchen Unterweisung. Wir brauchen Prägung. Wir brauchen ein neues Lebenskonzept. Und wir dürfen nicht auf unserem Verstand vertrauen. Wir dürfen das nicht. Damit würden wir uns gefährden und andere gefährden. Wir werden das gleich noch mehr sehen. Was für ein Unruheherd die menschliche Weisheit in der Gemeinde ist, wenn sie toleriert wird. Jakobus gibt hier wie eine Leiter abwärts. Und er sagt, so verstehe ich das, wenn jemand gegen alle Belehrung, gegen jede Berührung mit dem Kreuz Gottes festhält an seiner seelischen Weisheit und nicht zulässt, dass Gott damit tut, was er zu tun hat, dann wird daraus eine teuflische, eine dämonische Weisheit. Und das nennt man einen religiösen Geist, wo Leute Festungen haben, wo sie meinen, alles zu verstehen, und alle anderen schreien nur zum Herrn und sagen, Herr, erbarm dich, öffne ihm die Augen. Lass ihn begreifen, wie er so gegen alles angeht, was wirklich vom Geist ist. Lass ihn das sehen. Weil solche Menschen haben Festungen und du kannst ihnen das erklären und sie verstehen überhaupt nichts. Sie verstehen einfach gar nichts. Und das Schlimme ist, sie meinen, sie verstehen alles. Das ist so eine Täuschung. 1. Korinther Kapitel 2 noch einmal zurück, Vers 14. Wie gesagt, das Liebliche kommt wieder morgen früh. Das ist jetzt dran, das ist notwendig und wichtig. Und wenn wir da durch sind, fühlen wir uns alle gut. Und hier in Kapitel 2 sagt Paulus: Ein natürlicher Mensch nimmt nicht an, was des Geistes Gottes ist. Denn es ist ihm eine Torheit und er kann es nicht erkennen, weil es geistlich beurteilt wird. Und dieses Wort hier, natürlich, der natürliche Mensch, ist wieder das gleiche Wort, der seelische Mensch. Was ist ein seelischer Christ? Ein seelischer Christ ist jemand, der zwar wiedergeboren ist, der aber bis jetzt tapfer den Annäherungs- und Behandlungsversuchen des Kreuzes widerstanden hat und an der Weisheit und an den Kräften seiner Seele festhält. Und wenn er das tut über Jahre, gibt es Riesenprobleme mit ihm und um diese Person herum. Er versteht nichts, er weiß nicht, warum werden jetzt diese Entscheidungen getroffen, warum geht die Gemeinde in diese Richtung, was redet Gott wirklich, was will Gott wirklich. Sie leben wie in ihrer eigenen Welt, völlig abgeschnitten von der Realität. Sie verstehen nichts vom Geist Gottes. Der Geist Gottes mag sogar kommen in Versammlungen, sich ausbreiten und wirken wollen. Und sie verstehen einfach nichts. Sie begreifen nicht, was da passiert und was das mit ihnen zu tun hat. Ist das nicht ein schrecklicher Zustand? Ist jemand, der sagt, jawohl, das ist genau meine Sache, da drin will ich sein? Nein. Oh, was für eine furchtbare Sache. Wir begreifen nichts vom Geist Gottes. Da müssen wir doch alle sagen, Herr, bewahre mich davor. Hilf du mir, dass ich niemals in eine solche Sackgasse hineinkomme. Hilf du mir, dass ich nicht an meinen eigenen Dingen festhalte. Nicht wahr? Ist das nicht unsere Reaktion, wenn wir das hören? Sondern Gott, hilf mir. Ganz weich, ganz fügsam, ganz biegsam, ganz prägbar, ganz belehrbar zu sein und offen zu sein für deine Behandlung. Der natürliche Mensch, der seelische Mensch, seelisches Christsein heißt nicht automatisch oder drückt sich nicht aus in Gefühlsbetontheit. Da müssen wir sehr vorsichtig unterscheiden. Der seelische Christ zeichnet sich dadurch aus, dass er von seiner Seele beherrscht wird. Das kann sein, dass er abhängig ist von Gefühlen und sich von Gefühlen leiten lässt statt vom Worte Gottes. Aber auch ein sehr verstandesmäßig orientierter Mensch, der denkt, dass er sehr, sehr nüchtern ist, ist auch ein seelischer Christ. So, dass jemand sehr emotional ist, ist in keiner Weise ein Beweis, dass er ein seelischer Christ ist. Ein seelischer Christ wird von seinen Gefühlen weggezogen und er trifft die dümmsten Entscheidungen aufgrund von Gefühlen und er kann Dinge nicht unterscheiden und er wird von der Seele beherrscht. So, bitte, lass uns nicht sagen, es gibt verschiedene Temperamente, es gibt Leute, die sind mehr introvertiert und mehr still und andere sind mehr so italienisches Blut und drücken sich sehr aus und sind irgendwie sehr, sehr ausdrucksstark. Das hat nichts mit seelisch oder geistlich zu tun, sondern die Frage ist, wie ist das Leben? Und ist dieser Mensch vom Geist bestimmt, vom Geist geleitet, vom Geist abhängig oder ist dieser Mensch von seiner Seele abhängig? Seelische Christen unter anderem zeichnen sich dadurch aus, dass sie heute ganz oben sind, total high sind und gar nicht verstehen können, warum und wie noch irgendeiner Probleme haben könnte. Und morgen sind sie so tief im Keller, dass sie gar nicht mehr wissen, ob sie errettet sind. Und sie schwanken hin und her und ihr Leben geht wie eine Achterbahn, da ist keine Kontinuität. Und wenn sie gut drauf sind, dann sind sie in jeder Gebetsnacht und wenn sie eben depressiv sind, sind sie auch für Monate einfach weg. Mit solchen Menschen kannst du keine Gemeinde bauen, weil du weißt nie, kommen sie oder kommen sie nicht. Tun sie ihre Sache oder sind sie wieder so angefochten und so schwach, dass sie ihre einfachsten kleinen Verpflichtungen nicht übernehmen können? Hallo, weiß hier jemand, wovon ich spreche? Sie sind schnell entmutigt. Und sie brauchen viele Menschen, die ihnen helfen, aus dem Loch der Entmutigung wieder herauszukommen. Sie haben nicht den eigenen Draht zu Gott, dass sie hineingreifen können in den Himmel, die Hand Gottes ergreifen können und rausgezogen werden aus dem Sumpf. Man muss sich immer um sie kümmern. Und man muss immer nett sein zu ihnen. Man muss immer um sie sein und sie pflegen und so weiter. Und das ist für einen Neubekehrten völlig in Ordnung. Aber wenn jemand 10 Jahre, 15 Jahre, 20 Jahre Christ ist und benimmt sich immer noch so, etwas stimmt nicht. Wir wissen das im Natürlichen, wenn ein kleines Baby sich die Hosen voll macht und es schreit und wir sollen die Windeln wechseln, niemand protestiert. Aber wenn er 15 ist, wenn er 20 ist, er sollte schon für sich selber sorgen. Und wir alle sagen, Junge, mit 15 Jahren immer noch so, du hast ein Problem. Du bist nicht gewachsen, du bist nicht erwachsen, du bist nicht selbstständig geworden. Seelische Menschen sind sehr, sehr unselbstständig. In Judas finden wir einen weiteren Hinweis, ein weiteres Merkmal, eine Beschreibung des seelischen Menschen. Und hier heißt es in Vers 18, denn sie sagten euch, die Apostel in Bezug auf die Endzeit, denn sie sagten euch, dass am Ende der Zeit Spötter sein werden, die nach ihren gottlosen Begierden wandeln. Bitte merkt ihr hier das Wort Begierden. Das ist ein wichtiges Wort, um diese ganze Thematik zu verstehen. Die nach ihren gottlosen Begierden wandeln. Diese sind es, und zwar eben als Kinder Gottes im Haus des Herrn. Diese sind es, die Trennungen verursachen. Irdisch Gesinnte. Und hier ist wieder dieses Wort seelisch. Seelisch Gesinnte, von der Seele bestimmte Menschen, die den Geist nicht haben. Die den Geist nicht haben als die führende und prägende und bestimmende Instanz in ihrem Leben. Sie mögen schon wiedergeboren sein und auch erfüllt sein vom Heiligen Geist, können auch in neuen Sprachen sprechen, aber sie leben auf der Ebene der Seele. Und warum leben sie auf der Ebene der Seele? Weil Gott noch nicht heran durfte an einen wesentlichen Bereich oder den zentralen Bereich unseres Lebens, an ihr Herz, wo böse, gottlose Bestrebungen und Motive und Begierden regieren, sehr geschickt getarnt, fromm überbrämt, und die werden dann im Namen von einer selbstgemachten Demut, im Namen einer selbstgemachten Liebe, im Namen eines selbstgemachten Dienstes den Leuten präsentiert. Und es schafft Trennungen, weil diese Begierden, ich will etwas für mich haben, ich will, dass Menschen mich ehren, ich will, dass Menschen auf mich hören, ich will, dass Menschen mir Raum geben, zu bestimmen und zu leiten und zu führen und zu prägen. Diese Motive des Herzens sind noch nicht ausgeräumt, und Menschen, die in diesem Zustand dann Verantwortung bekommen und Dienst bekommen, sind für sich selbst und die Gemeinde eine Riesengefahr, eine Riesengefahr. Weil sobald Dinge aufeinander gehen, sobald Meinungen aufeinander prallen, sie werden ihre Leute auf ihre Seite ziehen. Die seelischen Menschen verursachen Trennungen. Das ist so etwas Wichtiges, dass wir das verstehen. Und das ist nicht nur ein Thema für die Leiterschaft, das ist ein Thema für uns alle. Weil wir können in die Fänge von solchen Menschen geraten und wir könnten selber solche werden. So ist es nicht nur ein Thema für die Gemeindeleiter. Und die ganze Gemeinde muss in die Reife kommen und muss diesen Unterschied kennenlernen. Der seelische Mensch wird von der Seele bestimmt. Und der Ausweg ist, dass der Geist Gottes Wahrheit in konkreter, notwendiger Weise da anwenden kann, wo es angewandt werden muss. Die Transformation oder die Entwicklung heraus aus dem Seelischen in das Geistliche kommt durch Wahrheit. Die Herrschaft des Geistes kommt durch Wahrheit zustande. Aber bevor ich das weiter entfalte, lass mich einfach, damit ihr das besser versteht, einfach Beispiele geben von seelischem Christsein. Und dann versteht ihr, warum ein seelischer Mensch Probleme hat und Probleme erzeugt und im Namen von Dienst oder von Hilfe noch mehr Probleme erzeugt, statt Probleme löst. Da ist eine Mutter, die einen drogenabhängigen Sohn hat. Sie hat ihren Sohn sehr, sehr, sehr lieb. Und der Drogenjunge macht eine Menge Unsinn. Der Drogenjunge macht viele Schulden. Und damit der liebe Junge nicht in Probleme kommt mit seinen Schuldnern, in Probleme kommt mit dem Staat, sie läuft nur hinterher und sie begleicht jede seiner dummen Rechnungen. Aus lauter Liebe, sie hat ihn so lieb, sie kann es nicht ertragen, dass ihr Sohn in Probleme kommt. Das ist ein gutes Beispiel für eine seelische Form der Liebe. Weil die göttliche Liebe würde so nicht handeln. Die göttliche Liebe würde sagen, und das ist auch was dann, als sie meinen Rat nicht angenommen hat, die von der Drogenberatung ihr gesagt haben, der Sohn muss gegen die Wand laufen. Er muss erkennen, welche Konsequenzen sein Verhalten erzeugen. Er muss mit den Konsequenzen seines Verhaltens in Kontakt kommen. Es ist nicht Liebe, alle Konsequenzen seines Verhaltens, seines verkehrten, selbstsüchtigen Verhaltens ihm zu ersparen. Er wacht niemals auf. Er muss einmal die Wand treffen. Nehmen wir ein anderes Beispiel. Da sind die Eltern, und das ist vor nicht langer Zeit in einer Gemeinde, mit der ich mich sehr verbunden fühle und wo wir das angeschaut haben, wo wir das gesehen haben. Da sind die Eltern einer sehr gesalbten Lobpreisleiterin. Sich sehr gesalbt, aber da gibt es ganz wichtige Defizite. Und die Ältesten kamen zu dem Schluss, damit sie diese Defizite aufarbeitet, müssen wir sie für eine Zeit lang, weil wir sie lieb haben und weil wir nicht wollen, dass sie da weiter einfach in diese Dimensionen der Salbung geht mit diesem wackeligen Unterbau. Wir müssen sie für eine Weile herausnehmen aus dem Dienst. Und wir erklären ihr das in Ruhe und wir bieten ihr jede Hilfe an für diese Zeit von 1 oder 2 Jahren der Abstinenz vom Dienst, um sie dahin durchzubringen, damit sie dann einen noch schöneren und vor allen Dingen einen stabilen Dienst hat und wo sie nicht umkippt. Und in dem Moment, als die Entscheidung publik war, diese gesalbte Lobpreisleiterin wird aus dem Dienst genommen. Sind die Eltern innerlich aufgestanden gegen die Leitung und haben wie ein Raubtier ihre Tochter verteidigt und die Gemeindeleitung beschimpft und unterstellt alle möglichen bösen Dinge, die sie nie vorhatten und die nie in ihrem Herzen waren. Das ist ein weiteres Beispiel einer seelischen Liebe. Was ist das Merkmal einer seelischen Liebe? Es ist eine Liebe ohne Wahrheit. Wenn Wahrheit regiert in dieser Liebe, dann wird die Liebe sich in den Bahnen der Wahrheit ausdrücken. Und die Eltern würden mit den Ältesten sprechen. Und wenn sie geistlich gesinnt sind, sie verstehen das und sagen, danke, dass ihr das endlich einseht. Das haben wir schon immer gebetet, dass unsere Tochter da vor sich selbst bewahrt wird, vor diesem Höhenflug. Und das ist gut, das ist richtig. Wir stehen dazu. Und selbst wenn sie nicht das verstehen könnten, einfach sagen sie, wir wissen, ihr seid Älteste nach dem Herzen Gottes. Wir vertrauen euch. Wir verstehen das nicht alles. Ist auch irgendwie schade, aber es ist so, wie es ist. Und das wird unser Verhältnis zu euch als Ältesten in keiner Weise berühren. Ihr habt das Recht und die Verantwortung, an unserer Tochter als Mitarbeiterin zu handeln. Und das ist gut so. Und das ist kein Angriff auf unsere Familie. Das ist kein Angriff auf uns als Ältesten, als Eltern. Und deswegen wird das in keiner Weise unsere Beziehungen berühren. Aber es fand ein Aufstand statt in den Herzen und nicht nur in den Herzen, auch in den Gesprächen. Und die Eltern suchten Verstärkung. Und da siehst du, der seelische Mensch richtet Trennungen an. Das ist ein Paradebeispiel für Trennungen. Auf einmal gibt es zwei Lager. Die einen sind dafür, die anderen sind dagegen. Und dann ist der Friede dahin. Und dann geht die Klopperei los. Das ist so, so, so wichtig, dass wir diese Dinge verstehen. Seelische Menschen richten Trennungen an. Ein anderes Beispiel. Eine Frau eines erfahrenen, anerkannten, reifen Leiters erfährt, dass die Ältesten dort zwei Schwestern in der Gemeinde konfrontiert haben wegen ihres lesbischen Lebensstils und haben sich vor die Alternative gestellt, das muss beendet werden, das ist Schluss jetzt. Sie dürfen diese Art von Beziehung nicht ausleben und sie müssen in die Seelsorge. Also diese beiden Schwestern, die in dieser Sünde gelebt haben, wurden konfrontiert. Und der Kommentar dieser Frau, eines Leiters, war: Ja, früher wäre ich auch so hart gewesen, aber jetzt habe ich gelernt, barmherzig zu sein. Das ist eine interessante Formulierung. Da offenbart sich das völlige Missverständnis. Der seelische Christ hat keine Sicht, kein Verständnis von der Liebe Gottes. Und wenn die Liebe Gottes in Aktion kommt, will der seelische Christ lieber sein als der liebe Gott. Und er empört sich gegen die, die mit fortgesetzter, mutwilliger Sünde so handeln, wie Gott das in seinem Wort sagt. Fortgesetzte, mutwillige Sünde muss konfrontiert werden und es muss eine Entscheidung kommen. Entweder das geht zu Ende oder wir werden uns trennen. Es muss zu diesem Punkt kommen. Wenn eine Leiterschaft zu dieser Konsequenz nicht bereit ist, ist Tor und Tür auf und Sünde wird sich immer weiter ausbreiten im Hause Gottes. Und ein beliebter Spruch ist, ja, wir sind ja alle Menschen, wir sind alle schwach. Und wir übersehen, weil wir nicht klar schauen, wir übersehen diesen fundamentalen Unterschied zwischen dem, der willig ist, der rein leben will, der siegreich leben will, und aus Schwäche und aus Unreife ab und zu fällt, aber dann wieder aufsteht und das, was er getan hat, verurteilt und sagt, ich muss ganz da raus und ich will raus, bitte betet für mich, beratet mich, helft mir, ich will diese Dinge völlig hinter mir lassen. Das ist der willige, aber schwache Christ. Und er braucht Ermutigung ohne Ende. Ermutigung ohne Ende. Und Versicherung, Gott hat dir vergeben. Du hast deine Sünde bekannt, Gott hat dir vergeben. Und wenn er besonders irgendwie zart beseitigt ist, dann mag er sehr schnell in ein tiefes Loch der Verdammnis fallen und er braucht Hilfe. Gott kommt zart und sozusagen schwach zu den Schwachen. Aber das müssen wir auf der einen Seite behalten und auf der anderen Seite ist der Mensch, der seine Sünde entschuldigt, rechtfertigt, andere dafür verantwortlich macht oder sie verharmlost oder sie leugnet und nicht im geringsten daran interessiert ist, da herauszukommen. Und du sagst, du, was willst du eigentlich? Ich kenne andere, die machen viel Schlimmeres. Das ist Rebellion. Und eine solche Haltung dürfen wir im Hause des Herrn nicht dulden. Und Rebellion, Auflehnung gegen den Maßstab Gottes, hat nichts mit Reife zu tun. Der schwächste Alkoholiker, der sich bekehrt, kann am nächsten Tag seiner Bekehrung sagen, diese Sauferei ist schlimm, das ist vom Teufel, das ist nicht richtig, ich muss da raus. Es ist nicht entscheidend, wie viel Sieg erlebt er schon, aber was ist seine Gesinnung? Und solange er die Sünde rechtfertigt und verharmlost, wird er niemals von Gott Gnade bekommen, da rauszukommen, weil Gott dem Demütigen Gnade gibt. Und der seine Sünde rechtfertigt und verharmlost und erklärt, wir sind doch alle schwach, wir sind doch alle Sünde, also wenn er mit mir handeln wollt, dann müsst ihr ja alle ausschließen, alle haben ja irgendwie Dreck am Stecken. Dieser Mensch verbreitet einen Nebel. Es ist ein seelischer Mensch. Und wir brauchen eine klare Perspektive. Was ist Liebe Gottes? Und du siehst, wenn du die Bibel studierst, nicht eine einzige, ich habe noch keine gefunden, ich fordere euch heraus, wenn du eine kennst, bitte mail mir und ich werde meine Lehre verändern. Ich habe noch nicht eine einzige Schriftstelle gefunden, wo Gott mit Freundlichkeit, mit Süßigkeit und mit Bejahung und mit Trost kommt zu dem, der an Sünde festhält und sagt, das ist in Ordnung so und so geht's weiter. Nicht eine einzige Stelle gibt es in der ganzen Bibel, wo Gott so dem Menschen, der an Sünde festhält, entgegenkommt. Sondern weil diese Haltung an Sünde festzuhalten und sie zu rechtfertigen, ist die extremste Form von Stolz, die man sich denken kann. Derjenige stellt sich über Gott. Gott sagt, es ist schrecklich. Er sagt, das ist normal, andere tun Schlimmeres. Er stellt sich in seinem Hochmut über Gott. Und dem Hochmütigen widersteht Gott. Das ist die Form von Liebe für den Hochmütigen. Es ist auch Liebe. Aber der seelische Christ, wenn er so etwas sieht, dass ein Mensch konfrontiert wird, dass ein Mensch vor die Entscheidung gestellt wird, dass ein Mensch gesagt wird, du musst damit aufhören. Wir bieten dir alle Hilfe an, aber Schluss ist Schluss. Jetzt ist fertig. Der seelische Mensch, der das sieht, beschuldigt die anderen und sagt, wie grausam sind sie, wie lieblos sind sie, wie hartherzig sind sie. Und damit stellen sie sich selber über Gott in ihrer Blindheit. Und sie sagen, also wenn ich Gott wäre, ich würde das alles viel liebevoller handhaben. Aber Gott ist die Liebe. Das ist auch ein beliebtes Wort, das genommen wird von solchen Menschen. Aber weißt du, Gott ist doch Liebe. Und der Heilige Geist hat mir einmal gesagt, du musst das ganz anders betonen. Gott ist Liebe. Wenn wir lernen wollen, was Liebe ist, wir schauen in dieses Buch hinein. Wir denken nicht an eine humanistische Form von Liebe, die alles Mögliche toleriert, was Gott hasst. Sondern wir schauen in das Wort Gottes und dann sehen wir, wie Gott ist. Und Gott ist Liebe und er ist unser Maßstab und wir orientieren uns an ihm. Und nicht wollen ihm noch eine Lektion in Sachen Liebe geben. Und durch seelische Christen kommt diese humanistische Strömung hinein in das Haus Gottes. Und es hat fatale Auswirkungen, wo das toleriert wird. Fatale Auswirkungen. Sünde darf nicht mehr Sünde genannt werden. Es darf nicht mehr konfrontiert werden. Es darf nicht mehr gehandelt werden. Menschen dürfen nicht mehr diszipliniert werden. Der humanistische Geist, der sich ausdrückt durch seelische Christen, fällt der legitimen, gottgemäßen Autorität der Liebe in den Rücken. Das ist ein wichtiger Satz. Der humanistische Geist, durch seelische Christen operiert er und er fällt den geistlich Verantwortlichen in den Rücken. Und er will eine Liebe etablieren, die nur so dahinschmilzt vor Zärtlichkeit und vor Liebe und Trost und Bejahung, aber Gott ist da nicht drin. Gott hat Geduld. Eine unendliche Geduld. Und jeder, der in Bindungen ist, ob das Drogen ist, ob das Selbstbefriedigung ist, ob das Pornografie ist oder was auch immer. Jeder, der raus will und sagt, ich will so nicht mehr leben. Ich brauche Unterweisung, ich brauche Hilfe, ich brauche Seelsorge. Da ist die Gnade Gottes da, durch die Gemeinde und von Gott persönlich. Ohne Ende. Und wenn er noch 10 Jahre kämpft, ohne Ende. Aber da, wo jemand das rechtfertigt und für nichts erklärt, da sieht die Liebe anders aus. Und weil wir so wenige Erkenntnis über das Herz Gottes haben, haben wir mit so vielen Passagen in der Bibel Probleme. Der seelische Christ hat Probleme, wenn er liest die Geschichte über die Tempelreinigung, wo Jesus eine Geißel macht und mit Vehemenz diese Dinge austreibt aus dem Tempel. Der seelische Christ hat Probleme mit Schriftstellen in Offenbarung, wo Jesus sagt, wenn er das nicht beendet, komme ich und führe Krieg mit ihnen. Der seelische Christ sagt, also das muss eine Entgleisung sein, vielleicht eine falsche Übersetzung irgendwie. Das kann nicht Jesus sein, weil Gott ist doch Liebe. Siehst du diese Anmaßung? Wir definieren, was Liebe ist, und dann haben wir Probleme damit, wenn Gott sich offenbart und sagt, das kann irgendwie nicht richtig sein. Ja? Oder wenn Paulus sagt, wenn jemand das Evangelium verdreht, wenn jemand ein anderes Evangelium bringt als das, was er gebracht hat, der sei verflucht. Der humanistische, seelische Christ erschrickt zusammen und sagt, Paulus, bitte die Liebe. Denk doch an die Liebe. Aber die Liebe Gottes, die Gott selbst hat, die Christus hat, die der Heilige Geist hat, geht immer zusammen mit Wahrheit. Immer. Eine Liebe ohne Wahrheit ist keine Liebe. Und diese Dinge verschwimmen immer mehr. Bis vor wenigen Jahren in unserer normalen Gesellschaft war das völlig selbstverständlich. Eine Begnadigung eines verurteilten Verbrechers kann nur geschehen auf der Basis von Reue. Das war Konsens. Das war ein sozusagen verborgenes oder überliefertes Wissen einfach noch von Gerechtigkeit und vom Wesen Gottes. Und das durchzog die Rechtsprechung. Begnadigung kann nur stattfinden, wenn derjenige einsichtig ist und seine Schuld bekennt. Solange er sagt, ich bin ein Justizopfer und ich sitze hier zu Unrecht und ich will jetzt raus, kann er gar nicht begnadigt werden. Begnadigung setzt voraus, dass jemand seine Schuld anerkennt und einsieht. Und er hat nichts vorzuweisen, er hat überhaupt keine Grundlage, auf der er etwas beanspruchen kann. Das Einzige, worauf Gnade pocht, ist dass die Barmherzigkeit desjenigen, der zu entscheiden hat. Und gerade jetzt entfacht die Diskussion. Jetzt wollen sie die RAF-Terroristen aus dem Gefängnis entlassen, nach 24 Jahren Haft. Und die Leute sagen, ja, 24 Jahre sind genug und sie sind doch einsichtig. Und die Frau des ermordeten Buback, sie sagt, nicht bis heute haben sie sich bei mir gemeldet, nicht bis heute haben sie um Vergebung gebeten, nicht bis heute haben sie sich zu ihrer Tat gestellt. Wie können die entlassen werden? Wie können die begnadigt werden? Mehrfache Mörder sind lebenslänglich verurteilt worden, rechtsmäßig. Jetzt sollen sie einfach entlassen werden, weil die Grünen sagen, ach, die haben schon so lange gesessen und jetzt sollen wir doch mal gnädig sein. Und wenn die Welt dann nicht mehr durchblickt, das kann man alles noch verstehen. Aber wir sind Kinder Gottes und wir haben einen unveränderlichen Maßstab. Und das ist das heilige, unveränderliche Wort Gottes. Und alle Angelegenheiten der Beziehungen, der Gemeinde, der Leiterschaft und so weiter werden gemessen an diesem einen Ding. Nicht an Sympathie und Antipathie und das ist ja meine Tochter und das ist doch mein Kumpel und wir haben uns doch alle lieb und so weiter. Das sind alles Dinge, die haben im Hause Gottes nichts zu suchen. Es gibt ein schweigendes Nicken von einigen, aber so ein kräftiges Amen, das wäre doch mal jetzt irgendwie so eine gute. Okay, ich danke euch. War zwar ein bisschen nachgeholfen, aber ihr habt es doch von Herzen gemacht. Es ist so, so klar im Worte Gottes. Gehen wir weiter und schauen uns die Auswirkungen an dieses seelischen Christseins, die eine Liebe verteidigen, die nicht die Liebe Gottes ist, die in einer Demut daherkommen, die nicht die Demut Christi ist und die in einem Dienst uns beglücken wollen, der nicht Dienst aus dem Heiligen Geist ist. In Galater 4 gibt es eine interessante Passage und danach gehen wir dann zu 2. Timotheus, Kapitel 2. In Galater 4 bringt Paulus die Geschichte von Ismael und dann wendet er das an. Das ist wie ein Bild. Und dann wendet er das an auf die Gemeinde. Vers 29, Galater 4, Vers 29. Aber so wie damals, der nach dem Fleisch Geborene, den nach dem Geist Geborenen verfolgte, so ist es auch jetzt. Dieser Konflikt ist bis zum heutigen Tage da. Und vor diesem Konflikt dürfen wir nicht weglaufen, wir dürfen nicht die Augen verschließen. Dieser Konflikt muss ausgetragen werden und er muss von der richtigen Seite gewonnen werden. Aber was sagt die Schrift? Stoße die Magd und ihren Sohn hinaus. Denn der Sohn und der Magd sollen nicht mit der Freien erben. Und das bedeutet nicht, dass wir gegen Menschen gehen, dass wir jetzt Menschen irgendwie aufs Korn nehmen und sie rausschmeißen aus der Gemeinde. Wie kommt das heraus aus der Gemeinde? Indem wir einen klaren Standard haben, jeder Einzelne in die Reife kommt, jeder Einzelne eine immer klare Offenbarung über die Liebe Gottes bekommt und wir aufeinander Acht haben und sagen, Bruder, so nicht, Schwester, so nicht. Das ist, was das Wort sagt. Das ist, was hier gültig ist. Das ist unser Konsens. Und wir dürfen und wir werden hier nicht eine sentimentale Liebe ohne Wahrheit, die Sünde verharmlost, wir werden sie nicht dulden in unserer Mitte. Und das ist nicht die Aufgabe der Leiterschaft alleine. Es ist die Aufgabe eines jeden Einzelnen. Und deswegen müssen wir heranwachsen und mündig werden und Gott erkennen, die Liebe Gottes erkennen und dann mutig dort einfach unsere Position beziehen. Was ist unsere Aufgabe? Die Wahrheit in Liebe sprechen. Die Wahrheit in Liebe sprechen. Epheser 4, Vers 15. Die Wahrheit muss in Liebe gesprochen werden. In 2. Timotheus 2, 25 sagt Paulus zu Timotheus, strebe nach Frieden mit all denen, die den Herrn aus reinem Herzen anrufen. Das ist eine interessante Passage. Warum sagt Paulus nicht, strebe nach Frieden mit allen, die den Herrn anrufen? 2. Timotheus 2, 25. Warum sagt er nicht, Frieden mit allen, die den Herrn anrufen? Warum macht er die Einschränkung, Frieden mit denen, die den Herrn aus reinem Herzen anrufen? Weil da, wo keine Reinheit des Herzens gesucht wird, sagen wir es mal ganz vorsichtig, wo das nicht angestrebt wird, wo man an den alten Positionen der menschlichen Weisheit festhält, gibt es Konflikte und die im Geist leben, werden mit denen, die den Herrn aus einem unreinen Herzen anrufen, niemals Frieden haben. Und die nicht mit denen, die im Geist leben. Das ist nicht möglich. Sondern es wird zu Vorwürfen kommen, es wird zu Anschuldigungen kommen, es wird zu Tritten gegen das Schienbein und zu Schlägen unter der Gürtellinie kommen. Es wird zu diesen Dingen kommen. Der seelische Christ fühlt sich nicht gebunden an die Wahrheit und wenn er in die Enge getrieben wird, er scheut sich nicht zu Mitteln der Lüge und der Verleumdung zu greifen. Hallo, bitte das aufschreiben. Das könnte ich einmal gebrauchen für die Zukunft. Ihr Lieben, das ist keine harmlose Lehre. Dahinter ist etwas. Und ich habe das mehr als einmal gesehen in Gemeinden, wo ich diese Dinge ausgebreitet habe. Und die Salbung des Heiligen Geistes war da. Und die Leute haben gesagt, jawohl, das ist so und das akzeptieren wir. Ein, zwei Jahre später hat man diese Dinge so notwendig gebraucht. Ich glaube, dass Gott das festmachen will. Ich sage nicht, dass ihr das nicht habt in der Gemeinde, aber das muss noch fester in das Fundament der Gemeinde hinein. Und das ist, was ich tue. Ich lege das in der Kraft des Geistes, in das Fundament dieser Gemeinde, diese Wahrheiten. Die retten eine Gemeinde vor der Spaltung. Die retten eine Gemeinde vor dem Chaos. Die retten eine Gemeinde vor dem Unfrieden. Und schaffen ein Frieden, der vom Himmel kommt, wo nicht Dinge unterdrückt werden, sondern wo Dinge bis zu Ende geklärt werden. Amen. Frieden mit denen, die den Herrn aus reinem Herzen anrufen. Und das Wort Gottes, ob das Paulus ist, ob das Petrus ist, ob das Judas ist, sie alle reden in einer sehr realistischen Weise, überhaupt nicht irgendwie verklärt sentimental. Sie reden von der realen Gefahr, dass es Menschen gibt, die Einfluss haben wollen und ihn auch irgendwie bekommen, aber sie sind nicht von Gott vorbereitet und sie haben in ihrem Herzen Probleme und sie erzeugen dann Probleme. Ich gebe euch nur eine kleine Auswahl hier. 2. Petrus, Kapitel 2. Es waren auch falsche Propheten unter dem Volk, wie auch unter euch falsche Lehrer sein werden, die verderbenbringende Parteiungen heimlich einführen wollen, werden. Wieder Parteiung. Denkt dran, Judas sagt, seelische Menschen machen Trennungen, indem sie den Gebieter, der sie erkauft hat, verleugnen. Sie ziehen sich selbst schnelles Verderben zu und viele werden ihren Ausschweifungen nachfolgen, um deretwillen der Weg der Wahrheit verlästert werden wird. Und aus Habsucht werden sie euch mit betrügerischen Worten kaufen. Die Herzen sind nicht behandelt worden, sind nicht rein und da sind selbstsüchtige Motive. Und im Namen des Dienstes geschieht etwas, was aussieht wie Dienst, aber es ist nicht ein Geben, es ist ein Nehmen. Das Habsucht, das bedeutet nicht unbedingt, dass die für Geld predigen und Geld haben wollen, sondern einfach Habsucht, Anerkennung, Macht, Einfluss, Position, Ehre. Und der wahre Dienst nach dem Neuen Testament soll ohne diese Beimengung, ohne diese Motivation geschehen. Ob das Fürbitte ist, ob das Lobpreis ist, ob das Seelsorge ist, ob das Verkündigung ist, ob das Leitung ist. Egal, der Dienst soll in Reinheit geschehen, ohne diese Dinge. Und darum müssen wir sehr sorgfältig Menschen trainieren in der Gemeinde und wir brauchen sehr viel Weisheit, wann wir wem wie viel Maß an Autorität geben. Und der seelische Christ, gesteuert vom humanistischen Geist, denkt zum Beispiel, es gibt einen Rechtsanspruch auf Dienst. Deswegen kommt dieser Protest, wenn zum Beispiel bei diesem Fall, den ich vorhin geschildert habe, dieser Frau die Lobpreisleitung wieder entzogen wird, dann kommt der Protest. Wie kann man so etwas Liebloses machen? Wie kann man die Person so bloßstellen und so demütigen? Also dahinter ist die Idee, einen Dienst wegzunehmen, heißt eine Person zu beleidigen. Wer so denkt, hat im Umkehrschluss schon vorher gedacht, wenn ich einen Dienst bekomme, heißt das, ich werde besonders geehrt und alle sehen, ich bin besonders wichtig und viel wichtiger als alle anderen. Dienst hat mit deinem Wert überhaupt nichts zu tun, das müssen wir völlig trennen. Und da krankt das ganze Volk Gottes noch, dass wir denken, Menschen, die einen großen Dienst haben, sind besonders wertvoll und besonders wichtig und sind Gott besonders lieb. Wir sind alle gleich geliebt. Und ein großer Dienst heißt nicht, Gott liebt jemanden mehr. Gott hat einen anderen Plan für den. Apostelgeschichte 20. Ich sagte, es ist ein ernstes Thema, aber wenn wir es hinter uns haben, wenn wir es verstehen, wenn wir es bejahen, wenn wir uns selber in diesen Prozess, den ich gleich noch beschreiben werde, hineinstellen, es wird so gut sein für uns. Paulus sagt hier in der Apostelgeschichte 20, Vers 29 zu den Ältesten von Ephesus: Ich weiß, dass nach meinem Abschied grausame Wölfe zu euch hereinkommen werden, die die Herde nicht verschonen. Und aus eurer eigenen Mitte werden Männer aufstehen, die verkehrte Dinge reden, jetzt hört zu, um die Jünger abzuziehen hinter sich her. Das ist das, was Petrus nennt mit Habsucht. Wahrer Dienst im Geist verbindet Menschen mit dem Herrn, bringt sie näher zum Herrn, stärkt ihren Glauben, stärkt ihre Hoffnung und baut Hilfen für eine tiefere Beziehung zu Gott. Ein verkehrter Dienst benutzt auch die Bibel, bringt auch Bibelstellen, aber da ist Habsucht im Herzen und zieht Menschen zu sich. Der seelische Mensch richtet Parteiungen an, Trennungen. Ja, und dann haben wir das wie in Korinth. Ja, ich gehöre zu Paulus, ich gehöre zu Petrus. Nein, nein, ich gehöre zu Christus. Ja, und da sind auf einmal diese Parteiungen, auf einmal diese Gruppierungen. Ja. Römer 16, Vers 17. Ich ermahne euch aber, Brüder, dass ihr Acht habt auf die, welche entgegen der Lehre, die ihr gelernt habt, Parteiungen und Ärgernisse anrichten. Und wendet euch von ihnen ab. Die ganze Gemeinde wird angesprochen. Wir sollen nicht wegschauen, wenn da Menschen mit ihren Sonderlehren kommen und wenn da Menschen uns ihren Sonderguru irgendwie verkaufen wollen. Wir sollen nicht wegschauen. Wir können nicht sagen, ja, das geht mir nichts an, ich bin ja nicht in der Leitung. Die ganze Gemeinde soll Acht haben auf die, die Parteiungen anrichten. Und immer wieder im Volke Gottes, ich treffe Leute, die hängen mit einer Leidenschaft an irgendeinem Mann oder einer Frau Gottes mehr als an Jesus. Und wenn du nur ein einziges Fragezeichen hinter dem Dienst von diesem großen Mann oder dieser großen Frau machst, dann werden die zum Löwen und zerfleischen dich. Ob das Katholiken sind, die nicht ertragen können, dass man sagt, der Papst muss